Genau vor 70 Jahren, am 23. Mai 1949, trat in der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz in Kraft. Darüber sprechen wir heute mit dem Politologen Alexej Finienke. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wenn man das deutsche Wort Grundgesetz im Wörterbuch nachschlägt, findet man unter anderem die Definition Konstitution. Das Gleiche steht auf Wikipedia. Das Grundgesetz gleicht einer Verfassung. Allerdings gibt es im Grundgesetz den Artikel 146, der wie folgt lautet: Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Können Sie das erklären?
Das kann ich. Erst einmal danke ich Ihnen für die Einladung und dann sollten wir uns gleich die Situation im Jahr 1949 anschauen. Wie Sie schon richtig gesagt haben, wurde das Grundgesetz 1949 angenommen, als Deutschland noch nicht souverän war. Es war ein in Besatzungszonen aufgeteiltes Gebiet. Die Tatsache, dass im Herbst 1949 zwei Regierungen ernannt wurden, die BRD und die DDR, hat nichts daran geändert. Das waren zwei Regierungen, die in der Sphäre internationaler Beziehungen keine subjektiven Rechte hatten. Das Paradoxe daran war, dass zuerst eine Verfassung angenommen wurde und erst danach, im Jahr 1952, der Deutschlandvertrag über eine teilweise Wiederherstellung der Souveränität der Bundesrepublik unterzeichnet wurde. Die BRD unterzeichnete diesen Vertrag mit den drei westlichen Alliierten, den USA, Großbritannien und Frankreich. Der Sinn davon war folgender: Erstens sollte die BRD als ein souveräner Staat wiederhergestellt werden, nicht 1949, sondern 1952. Die BRD sollte eine eingeschränkte Rechtssubjektivität auf internationaler Ebene bekommen, also das Recht, Verträge mit anderen Ländern abzuschließen, diese zu unterzeichnen und zu verhandeln. Im Vertragstext gab es jedoch auch den Vorbehalt, dass die BRD keine Verhandlungen über die Unterzeichnung eines selbstständigen Friedensvertrages mit der Sowjetunion führen durfte. Dieses Recht hat die BRD nicht. Auch hat sie kein Recht, einen Friedensvertrag ohne die Genehmigung der Siegermächte zu schließen und ebenfalls kein Recht, Verträge mit anderen Ländern zu schließen, ohne sich mit den Siegermächten zu beraten. Außerdem gab es die Einschränkung, dass die BRD kein Recht hatte, die Truppenbewegungen der Alliierten auf ihrem Gebiet zu überwachen. Der BRD war es untersagt, den Abzug der Truppen von ihrem Gebiet zu fordern, solange es keinen vollwertigen Friedensvertrag gab. So stand es dort. Und wie wir wissen, gibt es diesen bis heute nicht.
Warum?
Das ist eine interessante Frage. Die Sache ist die, dass im Jahr 1990, als die Souveränität Deutschlands wiederhergestellt wurde, am 12. September der Moskauer Vertrag unterzeichnet wurde, beziehungsweise der 2+4-Vertrag über die Wiedervereinigung Deutschlands, genauer gesagt über äußere Probleme, die mit der Wiedervereinigung Deutschlands verbunden waren. Dabei wurde sogleich unterstrichen, dass es sich hier nicht um einen Friedensvertrag handelt. Es war einfach nur ein Vertrag über die Vereinigung der DDR und der BRD, nichts weiter. Und er bewahrte vier Einschränkungen der Souveränität der BRD. Genauer gesagt, nicht nur der Vertrag selbst, sondern auch die damit verbundenen Dokumente. Erstens das Verbot, Referenden bezüglich Kriegs- und Politikfragen durchzuführen. So einen Artikel gibt es im Grundgesetz und der Moskauer Vertrag hat diesen nicht aufgehoben. Zweitens das Verbot, den Abzug ausländischer Truppen vom Staatsgebiet zu fordern, solange kein Friedensvertrag unterschrieben ist. Die Siegermächte können zwar ihre Truppen freiwillig abziehen, so wie es die Sowjetunion getan hat, aufgrund eines Sondervertrages vom 16. Oktober 1990. Fordern durfte man das aber nicht. Freiwillig abziehen ja, fordern nein. Und die dritte Einschränkung: Man darf keine außenpolitischen Entscheidungen treffen, ohne sich mit den Siegermächten zu beraten. Dieser Artikel des Deutschlandvertrages ist nach wie vor gültig. Und schließlich viertens: Deutschland ist im Ausbau der Bundeswehr beschränkt. Alle diese Satzungen stehen im Moskauer Vertrag von 1990. Juristisch ist dieser Vertrag also kein Friedensvertrag, obwohl manche sagen, dass dieser einem Friedensvertrag gleichkommt. Es stimmt nicht. Einen Friedensvertrag gibt es nach wie vor nicht. Warum nicht? Ich denke, dass das der perfekte Mechanismus ist, um die äußere Kontrolle der westlichen Siegermächte über Deutschland zu bewahren.
Welcher genau aller drei?
Alle drei. Lassen Sie uns daran zurückdenken, wie Deutschland wiedervereint wurde. Frankreich war strikt gegen die Vereinigung der BRD mit der DDR und setzte sich dafür ein, dass sie getrennt blieben. Großbritannien war 1990 nur mit einer Konföderation der DDR und der BRD einverstanden. Die USA hielten sich komplett heraus. Nur die Tatsache, dass Gorbatschow die Variante 2+4 unterstützte, machte die Umsetzung dieser Formel möglich. Und dennoch nicht allumfassend, denn eben Frankreich setzte sich dafür ein, dass dass die Souveränität Deutschlands teilweise beschränkt blieb. Das war die Politik Mitterrands. Daraus können wir den Schluss ziehen, wer am meisten an der äußeren Kontrolle Deutschlands interessiert ist.
Gab es deutsche oder sonstige Politiker, die sich für die Unterzeichnung eines Friedensvertrages einsetzten?
Wissen Sie, es gab sie. Recht offen setzte sich dafür Verteidigungsminister Rudolf Scharping Anfang des 21. Jahrhunderts ein. Und das Interessanteste ist, dass er ziemlich schnell des Amtes enthoben wurde. Dann versuchte auch Helmut Kohl, diese Frage irgendwie zu lösen, soweit bekannt ist. Im August 1994 sollte Jelzin Berlin besuchen, um die Frage nach dem Abzug sowjetischer Truppen aus Deutschland zu lösen. Damals wurde erwartet, dass diese Frage nach der Aufhebung der Einschränkung der Souveränität Deutschlands geklärt werden würde. Dass Russland und Deutschland mit einer gemeinsamen Erklärung aufkommen, die danach den restlichen Mächten übergeben wird, und dass man dann einen vollwertigen Friedensvertrag diskutiert. Das ist jedoch nicht geschehen, und ich erinnere daran, dass kurz zuvor, etwa im Juli 1994, Spannungen von Seiten Londons und Paris herrschten. Sie sagten damals offen, dass sie in Verbindung mit den Ereignissen auf dem Balkan, es war der 80. Jahrestag seit Beginn des Ersten Weltkrieges, in keiner Form ein Wiederaufleben des deutschen Militarismus zulassen würden. Der zweite Moment war im Mai 1995, als sich der Tag des Sieges zum 50. Mal jährte und Kanzler Kohl zu den Feierlichkeiten in Moskau eingeladen war. Auch der Präsident der USA, Bill Clinton, war dort und man erwartete, dass sie zu dritt eine Verkündung über eine Revision der eingeschränkten Souveränität Deutschlands machen würden. Doch auch das führte zu nichts, wie wir wissen. Den letzten Versuch machte Scharping. Danach verblieb diese Frage bis heute in einem vollkommen eingefrorenen Zustand.
Ich würde gerne auf die Frage der Souveränität eingehen. Sie sagen, dass Deutschland nicht souverän ist.
Eingeschränkt. Das ist ein Unterschied. Man kann eine eingeschränkte Souveränität haben oder nicht souverän sein. Nicht souverän war Deutschland bis 1952. Nachdem dann der Besatzungsstatus aufgehoben wurde, wurde Deutschland teilweise souverän, genau wie Japan übrigens. Niemand sagt, dass Japan kein souveräner Staat ist, doch es gibt Dokumente, die die Souveränität einschränken.
Sie haben das Besatzungsrecht angesprochen. Sie schreiben, dass der Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, der sogenannte 2+4-Vertrag, den Rest des Besatzungsstatus der BRD aufhob und die Rechte der Siegermächte auf ihrem Gebiet beendete. Im Jahr 2006 veröffentlichte die wissenschaftliche Abteilung des Bundestags eine Expertise. Hier steht, dass Deutschland souverän ist, aber das Besatzungsrecht immer noch gültig ist. Deutschland sei zwar kein besetztes Land mehr, aber das Besatzungsrecht gilt nach wie vor. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass Deutschland noch immer Besatzungskosten für die Stationierung ausländischer Truppen zahlt.
Mehr noch, erst im Jahr 2009 hat Deutschland die Reparationszahlungen vom Ersten Weltkrieg abbezahlt. Das ist schon kurios. Was das Besatzungsrecht angeht, so äußert sich das folgendermaßen. Erstens sind das, wie Sie sagen, die Kosten für die Stationierung der Truppen, deren Abzug Deutschland nicht fordern darf. Und zweitens ist es folgender Punkt. Denken Sie darüber nach. Deutschland darf von den Alliierten nicht fordern, dass sie es von den Truppenbewegungen auf dem Gebiet Deutschlands in Kenntnis setzen. Wenn also eine amerikanische Kolonne von der Basis in Ramstein zu einer anderen fährt, was ständig passiert, dann können die Deutschen freiwillig davon in Kenntnis gesetzt werden und die Deutschen könnten die Amerikaner darum bitten, sie in Kenntnis zu setzen. Wenn die Amerikaner aber nicht darauf eingehen, dann können die Deutschen gar nichts fordern und so wird die Souveränität in der Praxis eingeschränkt. Ein Referendum darüber, ob sie eine amerikanische Militärbasis auf ihrem Gebiet möchten, können die Bürger Deutschlands nicht abhalten. Das ist verboten. Daran äußern sich die Überbleibsel des Besatzungsstatus.
Ich würde gerne aus der Expertise des wissenschaftlichen Dienstes zitieren. Man kommt zu folgendem Schluss. Die Tatsache, dass sich ein Staat gegenüber anderen Staaten Bindungen auferlegt, ist jedoch kein Beweis für eine nur unvollständige Souveränität des Staates, sondern im Gegenteil gerade Ausfluss seiner Souveränität. Ein etwas komplizierter Satz. Finden Sie nicht, dass hier Begriffe verdreht werden?
Kommt darauf an, was wir für Souveränität halten. Im Vergleich zum Jahr 1952 ist da wahrscheinlich tatsächlich ein Beweis für Souveränität. Kommt darauf an, wovon wir ausgehen und wie wir rechnen.
Es ist schon viel Zeit vergangen.
Ist die BRD souveräner als Deutschland im Jahr 1952? Natürlich. Ist sie souveräner als die BRD im Jahr 1989? Natürlich. Doch es geht darum, dass sie bis heute keine Souveränität wie Großbritannien, Frankreich oder sogar Italien hat.
Stimmen alle darin überein? Oder gibt es Politiker, die sagen, nein, Deutschland ist ein vollkommen souveräner Staat?
Wissen Sie, man könnte ja auch über Japan sagen, dass es ein vollkommen souveräner Staat ist. Doch solange entsprechende Artikel in der Verfassung oder der amerikanisch-japanische Sicherheitsvertrag nicht aufgehoben sind, bleiben das leere Worte. Man kann natürlich freudig verkünden, dass man keine Souveränitätseinschränkungen hat und in einer Parallelwelt leben. Warum auch nicht? Man kann so tun, als gäbe es das alles nicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind erkältet, trinken morgens viel Kaffee, gehen zur Arbeit und tun so, als wäre man nicht erkältet. Wozu führt das? Vermutlich wird der Kaffee für ein paar Stunden pushen, doch danach kommt die Krankheit mit neuer Wucht zurück.
Was bedeutet das für Deutschland? Wie könnte diese Krankheit zurückkommen?
Für Deutschland hat sich das schon 2010 gezeigt, als sie versucht haben, die Frage nach einem Abzug amerikanischer taktischer Atomwaffen aus Deutschland aufzuwerfen. Damals hat der Bundestag am 24. April 2009 eine Resolution über den Abzug taktischer Atomwaffen aus Deutschland verabschiedet. Die Amerikaner haben sofort die NATO einberufen und in Tallinn im Jahr 2010 eine entsprechende Regel beschlossen, dass Deutschland nur in Absprache mit allen NATO-Mitgliedern so etwas fordern darf. Und das war's. Solange nicht alle anderen NATO-Mitgliedstaaten zustimmen, wird es keinen Abzug amerikanischer Atomwaffen geben.
Einen freien Willen hat Deutschland also nicht.
Genauso wie Japan.
Es gibt noch einen interessanten Satz in diesem Gutachten. Der Fortbestand des Besatzungsrechts basiert darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland freiwillig eine entsprechende völkerrechtliche Bindung eingegangen ist. Wovon ist hier die Rede? Hier steht nicht wie und wann.
Hier sind der 2+4-Vertrag und der Deutschland-Vertrag der Jahre 1990 und 1952 gemeint.
War das wirklich freiwillig?
Was heißt schon freiwillig? Man will ja nicht gerne zugeben, dass einem das diktiert wurde. Das ist nicht angenehm.
Was ist mit Russland, dem heutigen Russland? Hat es tatsächlich keine vergleichbaren Druckmittel auf Deutschland? Oder gab es vielleicht irgendwelche geheimen Verträge mit der Sowjetunion?
Wir hatten nie Druckmittel, wenn wir von der Bundesrepublik Deutschland reden und nicht von der DDR. Ich denke, Russland hegte in den 90er Jahren große Hoffnungen bezüglich dessen, dass je mehr Deutschland auf seine Souveränität pochen würde, sich die amerikanisch-deutschen Beziehungen entsprechend verschlechtern würden.
Warum ist das nicht passiert?
Die Amerikaner haben Deutschland an die Wand gedrückt, verstehen Sie? Es ist nicht passiert. Sie haben Deutschland an die Wand gedrückt. Ich denke, das ist damit verbunden, dass das deutsche Establishment zwei Parteien hat. Die erste Partei, zu der Kohl und Schröder gehörten, setzte sich für eine Revision dieser Abmachungen ein, für die Wiederherstellung einer vollkommenen Souveränität Deutschlands. Das würde den Weg einer Freundschaft mit Russland bedeuten. Anders lässt sich diese Frage nicht lösen. Die zweite Partei setzt sich dafür ein, dass das Besatzungsrecht erhalten bleibt. Es soll bleiben und wir erschließen uns herrschaftlich Osteuropa. Das bedeutet dann einen Konflikt mit der Russischen Föderation. Merkel ist eine klassische Vertreterin dieser zweiten Partei.
Und wir sehen dessen Früchte. Ich würde gerne auch auf die Feinstaatenklausel in der UNO-Satzung eingehen. Können Sie in zwei Sätzen beschreiben, was das ist und warum es sie immer noch gibt?
Warum sollte es sie nicht mehr geben?
Weil zum Beispiel Kofi Annan selbst sich 2004 für die Abschaffung einsetzte.
Man kann sich für vieles einsetzen, doch wie real ist die Umsetzung? Schauen Sie, mit Japan ist der Friedensvertrag von San Francisco kein vollständiger Friedensvertrag. Russland und China haben ihn nicht unterschrieben. Mit Deutschland gibt es keinen Friedensvertrag. Wie soll man sie zu ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates machen? Allen ist klar, dass das in so einer Situation eher wenig realistisch ist.
Aber braucht man diese Klausel noch? Hier im Gutachten ist ebenfalls von der Feinstaatenklausel die Rede und hier steht das Wort obsolet. Die Klausel sei obsolet und hätte keine faktische Wirkung mehr.
Sie hat faktische Wirkung. Schließlich wird die Einschränkung der Souveränität dieser Staaten beibehalten.
Man hat also einen Grund daran festzuhalten?
Natürlich, die Logik unserer Weltordnung und wir leben in einer Welt, die aufgrund des Ausgangs des Zweiten Weltkrieges umformatiert wurde. Sie basiert auf einer Einschränkung der Befugnisse Deutschlands und Japans, ihrer Souveränität. Sie sind nach wie vor besiegte Staaten. Warum regieren wir zu fünft als ständige Mitgliedstaaten des Sicherheitsrates die Welt? Weil wir im Zweiten Weltkrieg die Sieger waren. Das legitimiert unsere Macht über die Welt als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der UNO.
Es ist klar, dass alle anderen davon profitieren. Doch warum unternimmt die Regierung Deutschlands keine Versuche, diese Situation zu lösen?
Wie sollte sie das tun? Sie darf ja keine außenpolitischen Entscheidungen ohne den Beirat der Siegermächte treffen. Das ist das Erste. Und zweitens achten die Siegermächte ja auch genau darauf, wer in der Regierung in Deutschland ist. Wenn Deutschland aktiv zu handeln beginnt, wird es in Europa zu einer Revision des Ausgangs des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Aggression kommen. Es gibt ein interessantes Land, Polen. Stellen Sie sich zum Beispiel nur einmal vor, wie Polen darauf reagieren würde.
In welchem Zustand befindet sich das heutige Deutschland, wenn wir zusammenfassen?
Das heutige Deutschland, es gibt den Begriff deponieren, zur Seite legen, auf unbestimmte Zeit einfrieren und nicht anrühren. Ich würde den Zustand Deutschlands als deponiert bezeichnen, so wie auch den Japans. Sie teilen so gesehen ein Schicksal. Beiden Staaten fehlt eine rechtliche Gleichstellung mit anderen Staaten. Beide Staaten haben eine wirtschaftliche Macht erlangt, die schnell in militärisches Potenzial umgesetzt werden könnte. Und beide sind deponiert. Doch wann die Bombe hochgeht, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass sie im Falle einer rasanten Verschlechterung der amerikanisch-russischen Beziehungen hochgehen kann.
Auf welche Art könnte sie hochgehen?
Stellen Sie sich eine unangenehme Kriegsvariante vor, dass Russland und die USA eine direkte Auseinandersetzung in Syrien haben, dass die USA zum Beispiel russische Abwehrsysteme bombardieren und Russland amerikanische Schiffe. Das, worüber wir im Frühling 2018 gesprochen haben. Würde der UNO-Sicherheitsrat nach solchen Ereignissen in der jetzigen Form noch fortbestehen bleiben?
Die Deutschlandfrage wurde also nie geklärt?
Niemals. Diese Frage wurde nicht geklärt. Sie bleibt bestehen und wartet wohl auf ihre Zeit.
Kann sie denn geklärt werden?
Stellen Sie sich mehrere Szenarien vor. Erste Variante: Nach dem Brexit zerfällt die Europäische Union. Was passiert dann mit Deutschland? Wahrscheinlich wird es sich mit Ländern wie Österreich, Luxemburg oder Liechtenstein vereinen. Dann würde es eine Revision der Grenzen von 1990 geben. Geben wir hier noch hysterische Schreie Polens über Antistalinismus hinzu, denn sie vergessen, dass ein Drittel Polens von Stalin geschenkt wurde: Schlesien, Posen, Vorpommern und der Westen von Ostpreußen. Dann stellt sich die Frage, wie legitim die Macht Warschaus über diese Gebiete ist, wenn das Stalin-Regime verbrecherisch war. Ein Zerfall der Europäischen Union könnte also tatsächlich zu einer vollständigen Revision der Grenzen in Europa führen, auch der Grenzen Deutschlands. Die zweite Variante haben wir bereits angesprochen. Es kommt zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den Siegermächten. Dann würde Deutschland, genau wie Japan, aus dem Schatten treten. Es würde sich also das Szenario des 19. Jahrhunderts wiederholen. Der Krimkrieg zwischen Russland und Großbritannien, den Hauptsiegern der Napoleonischen Kriege, bot allen anderen Staaten die Chance zum Aufschwung. Und schließlich die dritte Variante, ich würde sagen recht interessante Variante, die für uns unangenehmste und gefährlichste, wenn die USA Deutschland in einen Konflikt mit Russland hetzen.
Welche dieser drei Varianten halten Sie für die wahrscheinlichste?
Wissen Sie, ich würde wohl leider auf die zweite tippen.
Gut, vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant.
Ich danke Ihnen. Thank you.